Der so schreit, wird nicht gefoltert. Der so schreit ist Kubas Außenminister, der gleich zu Beginn des Januar 1961 im UN-Sicherheitsrat die USA beschuldigt, sie beabsichtigten in Kürze einen Angriff auf seine Insel.
Und jetzt, da wir zurückblicken auf 365 Tage, scheint es, als seien die Worte Egon Friedels 30 Jahre zuvor niedergeschrieben, von zeitloser Gültigkeit.
Durch die unendliche Tiefe des Weltraums wandern zahllose Sterne, selige Instrumente, auf denen der Schöpfer spielt. Sie alle sind glücklich, denn Gott will die Welt glücklich. Ein einziger ist unter ihnen, der dieses Los nicht teilt. Auf ihm entstanden nur Menschen.
Schon im ersten Monat des Jahres geht die Ära Eisenhower mit der Amtseinführung John F. Kennedys zu Ende. Dieser wird bei eisiger Kälte auf den Stufen des Kapitols in Washington vereidigt.
I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear
that you will faithfully execute the office of President of the United States.
That I will faithfully execute the office of President of the United States.
And will, to the best of your ability,
and will, to the best of my ability,
preserve, protect and defend.
Und der neue Präsident versichert in seiner Antrittsrede,
dass die Vereinigten Staaten jeden Preis für die Erhaltung der Freiheit zahlen würden.
Am 28. Februar erleidet die Bundesregierung ihre schwerste innenpolitische Schlappe. Dem siebenjährigen Streit zwischen Bund und Ländern über die Zuständigkeit für das zweite Fernsehprogramm setzt das Bundesverfassungsgericht ein Ende. Es erklärt mit diesem Spruch die Gründung der Deutschlandfernsehen GmbH für verfassungswidrig.
Im Namen des Volkes, der Bund hat durch die Gründung der Deutschen Fernseh GmbH gegen Artikel 30 in Verbindung mit dem 8. Abschnitt des Grundgesetzes sowie gegen den Grundsatz bundesfreundlichen Verhaltens und gegen Artikel 5 des Grundgesetzes verstoßen.
Die Verantwortung für ein zweites Fernsehprogramm liegt jetzt bei den Ländern. Und eine andere Entscheidung erregt in diesen Tagen die Öffentlichkeit.
In einer Geheimsitzung am 4. März beschließt die Bundesregierung die Aufwertung der deutschen Mark um 5%.
Einer vorwiegend in Wirtschaftskreisen spürbaren Unruhe widerspricht Bundeswirtschaftsminister Professor Erhard.
Es ist ganz selbstverständlich, dass eine Währungsaufwertung in diesem Ausmaße in Bezug auf den Export gewisse Erschwerungen mit sich bringt und auf der anderen Seite der Import erleichtert und verbilligt wird. Zweifellos wird die Handelsbilanz davon berührt werden, aber ich glaube, dass auf der Importseite die Wirkungen stärker durchschlagen werden wie auf der Exportseite. Und das ist ja auch letzten Endes der Grund dieser ganzen Aktion, hier zu einem besseren Gleichgewicht zu gelangen.
Der neue Wechselkurs?
4 D-Mark für einen Dollar.
Die Folgen?
Verteuerung der deutschen Ausfuhr.
Das Ergebnis?
Professor Erhards Prognose ist richtig, die Konjunktur bleibt stabil und mit ihr die deutsche Volkswirtschaft.
Die Politiker werden in diesen Tagen von anderen Zahlen alarmiert.
Im Februar verließen über 13.000 Menschen ihre Heimat in Mitteldeutschland und Ostberlin.
Mit ihnen haben seit 1945 über 3 Millionen Menschen den Staat Ulbrichts verlassen. Auch mit solchen Fakten reist Berlins regierender Bürgermeister in die Vereinigten Staaten. Präsident Kennedy gerade 2 Monate im Amt und eine Sphinx für jene, die Konkreteres erwarten als seine Beteuerung, in Berlin die Freiheit nicht verlieren zu wollen, empfängt ihn am 12. März. Zu den sich abzeichnenden Belastungen, denen sich die Bundesregierung gegenüber sieht, gehört auch die nationalsozialistische Vergangenheit, die seit dem 12. April wieder diskutiert wird.
An diesem Tage beginnt in Jerusalem der Prozess gegen Adolf Eichmann.
Fertig, fort!
Adolf Eichmann. Vergitt Lola Kump.
Ata Adolf, Bno shel Adolf Karl Eichmann.
Targem.
Die Anklage wirft ihm in 15 Punkten Verbrechen in vielen Ländern Europas vor.
Austria, Italia, Bulgaria, Belgia, Brit Hamoazot, Vaharazot, Baltiot, Lita, Latvia, Estonia, Schezurkualeha, Vechelek, Mipo.
Adolf Eichmann erklärt sich in allen Punkten
im Sinne der Anklage nicht schuldig.
Die Zeugenaussagen offenbarten Abgründe des Menschenmöglichen.
Die Aussage des Zeugen Oppenheimer mag als anschauliches Beispiel genügen, wie entsetzlich das Entsetzen im Dritten Reich zu Hause war.
Meine Freunde und ich, wir haben Angst gehabt, es kommt doch die SS, steckt auch die Latrine in Brand oder kommt rein. Und die sehen uns und da sind wir, über das Brett sind wir in den... sind wir da runtergesprungen. Und ich glaube, das war das Schlimmste von der ganzen KZ-Zeit. Da sinkt man so ganz langsam ab und man weiß nicht, wo, wie tief geht es, wo bleibt man stehen. Und wie dann, von ungefähr so tief in dem Kotstand, habe ich festen Boden unter den Füßen gespürt.
Was Wunder also, dass der Kanzler in seinem Sorgengepäck auch dieses mit hinübernehmen muss zu seinem ersten Besuch bei Präsident Kennedy. Unter den vielen Punkten der Tagesordnung stand auch jener, nachdem amerikanische Journalisten den Kanzler in der ihnen eigenen Art direkt und ohne Rücksicht fragten.
Würde Deutschland mit ein Mitspracherecht haben wollen, was den Einsatz solcher Waffen auf dem Kontinent angeht?
Sie werden sehr intim mit Ihren Fragen. Aber ich will versuchen, nicht auszuweichen. Ich glaube, dass ein Dreierdirektorium unmöglich ist in NATO, auch auf dem Gebiet der nuklearen Waffen. Aber es wird jetzt untersucht von verschiedensten Leuten, ob es nicht möglich ist, bei gewissen Abstimmungen eine Art Wertung der Stimmen einzuführen. Aber diese ganzen Fragen sind noch in keiner Weise spruchreif. Ich bin der Auffassung, dass diese ganzen Fragen innerhalb NATO besprochen und sehr eingehend geprüft werden müssen.
Daneben aber ereignet sich in des Wortes zweifachem Sinn an der Peripherie des Erdengeschehens Weltengeschehen.
Am 12. April um 9.57 Uhr meldet überraschend der Moskauer Rundfunk.
Внимание! Говорит Москва!
Danach ist der 27-jährige Sowjetmajor Juri Gagarin mit dem 4,5 Tonnen schweren Erdsatelliten Vostok als erster Mensch in den Weltraum gestartet. Nach 108 Minuten Erdumkreisung landet er wohlbehalten auf dem vorausberechneten Raum. Präsident Kennedy und andere Staatsmänner gratulieren der Sowjetunion. Auf dem Moskauer Flugplatz wird Gagarin triumphal empfangen.
In diesem Augenblick, meine Hörer, ist die IL-18 hier vor dem Geviert der Moskauer zum Halten gekommen. Und unter dem Jubel der Moskauer, meine Hörer, verlässt Juri Gagarin, Major Juri Gagarin, allein die Maschine. Beifall für den Helden des Tages. Juri Gagarin schreitet ruhig, freudestrahlend an den Tausenden hier vor unseren Mikrofonen vorüber. Betritt eine Empore, auf der Nikita Chruschtschow und die Spitzen der sowjetischen Regierung Platz
24
haben.
Tage später, am 5. Mai, steuert der amerikanische Fregattenkapitän Alan Shepard eine Raumkapsel in 185 Kilometer Höhe. Nun haben auch die USA ihre Astronauten, denn wenig später folgt ihm Captain Grissom. Doch der weitere Start des sowjetischen Majors Titow, der im August mit Raumschiff Vostok 2 in 25 Stunden 17,5 Mal die Erde umkreist, dabei 8 Stunden ruhig schläft, zeigt, dass auch in diesem Jahr die Sowjetunion im Weltraum führt. Hier auf der Erde landen indes Exilkubaner in Florida an Bord gegangen auf der Insel Kuba. Die Invasion stirbt im Feuer der überlegenen Castro-Truppen. Präsident Kennedy wird das als erste große Schlappe ausgelegt und Fidel Castro verkündet seinen sozialistischen Staat.
¿Están pensando en mandar al negro del sur de los Estados Unidos o en mandar al puertorriqueño o en mandar al joven de familia obrera de los Estados Unidos o en mandar al obrero a combatir, a morir, a matar y hasta asesinar en defensa de esos monopolios y de esos millones que ellos llaman?
Frankreich erlebt die dritte Revolte gegen Präsident de Gaulle. Dort meutern die Generale Salan, Challes, Jouot und Zeller. Die Revolte beginnt ernst, bricht aber nach 4 Tagen zusammen. Doch weiterhin bestimmen die ehemaligen Fallschirmjäger und die Geheimorganisation OAS den politischen Stil und mit unüberhörbarer Resignation bittet der mit allen Vollmachten ausgestattete Präsident sein Volk um Hilfe gegen die Tollwut der radikalen Militärs, deren Bestrafung er fordert.
Du redevenis, Français, aidez-moi!
Im Schatten der französischen Ereignisse eröffnet die CDU in Köln ihren 10. Parteitag und damit offiziell den Wahlkampf. Die Grundsätze der Politik der christlichen Demokraten formuliert Dr. Eugen Gerstenmaier so.
Erstens, unsere, das heißt genau, die von dem Bundeskanzler Konrad Adenauer nach Artikel 65 des Grundgesetzes bestimmte Politik war in den vergangenen 12 Jahren bewusst und gewollt Integrationspolitik. Sie war es nicht der Not, sondern der freien Einsicht gehorchend. Sie war es, weil wir weder in Deutschland noch sonst wo in der Welt in dem souveränen Nationalstaat länger das Ziel und den letzten Sinn der Weltgeschichte zu sehen vermögen. Und zweitens, unsere, das heißt, die von dem Bundeskanzler bestimmte und von uns aus freier Einsicht getragene Politik war dennoch eine vaterländische Politik. Sie zog die Konsequenzen aus der Tatsache, dass Deutschland im Alleingang sich kaum selber zu behaupten, geschweige seine Wiederherstellung zu betreiben vermag. Auch unsere Integrationspolitik meint zu jeder Zeit, das ganze Deutschland in Freiheit und in gesichertem Frieden mit der Welt.
Dass an einer Partei nach einem solchen Zusammenbruch unseres Landes in einer so turbulenten und von Spannungen erfüllten Lage in der Welt, besonders auch in Europa, gelungen ist, durch ihre stetige Politik das Gleichgewicht der Kräfte in einem Brennpunkt der Weltspannungen, nämlich in Europa, so zu sichern, ist ein unvergängliches historisches Verdienst dieser Partei, der CDU-CSU.
Sagt Konrad Adenauer, und er sagt mehr. Er sagt Nein zu einer Koalition mit der SPD.
Ich habe ein sehr klares Nein gesagt. Nein, nicht wahr, das ist nie sehr freundlich, aber ich habe ein sehr klares Nein gesagt und ich hielte das für richtig, damit der Wahlkampf nicht unter ganz falscher Voraussetzung, falschem Vorzeichen stattfindet. Selbstverständlich kann die Sozialdemokratie, und ich würde das begrüßen, bei einzelnen Vorlagen unser Votum auch zu dem ihrigen machen und zustimmen.
Die CDU hält ihren Kurs bei und Dr. Adenauer begründet das.
Ich hätte so gerne, meine Freunde, auch ich tue es doch, noch mal gesprochen von unserem Slogan von damals, keine Experimente, meine Damen und Herren. Der ist ausgezeichnet, das Wort. Versteht jeder sofort, meine Damen und Herren. Man braucht dann gar keine langen Überzeugungen, ist gar nicht nötig. Bleiben wir dabei, meine Freunde, keine Experimente und alles andere, wiederhole ich nochmals, wird sich dann finden. Und glauben Sie mir auch das, es ist zum Segen für das deutsche Volk und für Europa und für die atlantische Welt.
Heinrich Krone, Vorsitzender der CDU-Bundestagsfraktion, beendet den Parteikongress.
Der Parteitag bot das Bild innerer Geschlossenheit und begründeter Zuversicht. Jetzt hat die Kritik das Wort.
Sie meldet sich mit Willy Brandt.
Ich sage nicht, dass die bisherige Regierung ohne jedes Verdienst wäre, obwohl sie ohne den Arbeitswillen, den Fleiß und den Idealismus aller Schichten unseres Volkes ganz gewiss erfolglos geblieben wäre. Ich werfe der bisherigen Regierung vor, ihr Versprechen, dass die Politik der Integration und forcierten Rüstung automatisch zur Einheit Deutschlands führen würde, ist nicht eingelöst. Wie von uns vorausgesagt, ist das Ziel aller deutschen Politik die Wiedervereinigung in Frieden und in Freiheit leider ferner gerückt und schwieriger geworden.
So endet der April, ohne dass der parteipolitische Hader der außenpolitischen Brandung hätte angepasst werden können. Es vergeht kein Tag ohne schlechte Nachricht. Algerien, Vietnam, Kuba, Laos, Kongo, Bizerta und das geteilte Deutschland sind die Pulverfässer, denen sich die Großmächte gegenübersehen.
Wien am 3. und 4. Juni.
Kein Wunder, dass der Mensch hofft, man könne sich dennoch arrangieren. So treffen sich denn Chruschtschow und Kennedy, so trennen sich Chruschtschow und Kennedy. Dieser verrät in seiner Fernsehansprache wenig später:
Unsere ernstesten Gespräche betrafen das Thema Deutschland.
Und Chruschtschow bleibt dabei:
Der Abschluss eines Friedensvertrages mit Deutschland darf nicht länger aufgeschoben werden und die friedliche Regelung in Europa muss in diesem Jahr erreicht werden.
Ein Ereignis kennzeichnet den Monat Juli. Der 10. Evangelische Kirchentag in Berlin. Für die Zonenregierung ist er der Anlass, die Schikanen schon im Februar anlässlich der Tagung der gesamtdeutschen Synode fortgesetzt weiter zuzuspitzen. Es gab manche Stimme in der Kirche, die vom Tagungsort Berlin abriet, weil dadurch die Veranstaltung selbst Zentrum eines neuen politischen und kirchlichen Spannungsfeldes werden könne. Dennoch folgten über 80.000 Menschen aus West und Ost der Einladung zu einem, wie Präses scharf sagte, gesamtdeutschen Kirchentag. Mit ihrer Arbeitsgruppe Juden und Christen räumt die evangelische Kirche radikal ein verhängnisvolles Vorurteil aus und setzt eine entscheidende Korrektur.
Gegenüber der falschen, in der Kirche jahrhundertelang verbreiteten Behauptung, Gott habe das Volk der Juden verworfen, besinnen wir uns neu auf das Apostelwort. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor ersehen hat. Römer 12, 11, 2. Eine neue Begegnung mit dem von Gott erwählten Volke wird die Einsicht bestätigen oder neu erwecken, dass Juden und Christen gemeinsam aus der Treue Gottes leben.
Über ein Jahrzehnt immer wieder gefordert, immer wieder Thema der Woche der Brüderlichkeit, ist ein Tabu beseitigt worden, das in diesem Jahr der Schriftsteller Nino Erné in Minden so aussprach.
Solange die wenigen, erschütternd wenigen jüdischen Mitbürger, die wir heute wieder haben, sich in Deutschland fremd fühlen, solange sollten wir mit dem Wort Brüderlichkeit sehr, sehr vorsichtig umgehen. Mit dunklen, zweifelnden, glühenden Augen sieht es uns an, zerbrechlich und explosiv.
Ich bin bei euch. Das war die Losung dieses Kirchentages.
Was nun folgt, verlangt einen Rückblick auf den 15. Juni. An diesem Tag fragte die Korrespondentin der Frankfurter Rundschau Annemarie Doherr auf einer Pressekonferenz in Ost-Berlin:
Herr Vorsitzender, bedeutet die Bildung einer freien Stadt Ihrer Meinung nach, dass die Staatsgrenze am Brandenburger Tor errichtet wird? Und sind Sie entschlossen, dieser Tatsache mit allen Konsequenzen Rechnung zu tragen?
Ulbrichts Antwort:
Ich verstehe Ihre Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten, ja? Mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Keineswegs nach einer Mauer gefragt, gibt Ulbricht schon an diesem Tag preis, was er am 13. August verwirklicht. Er riegelt mit Stacheldraht und Hohlblocksteinen Ost-Berlin von West-Berlin ab. In 24 Stunden war das mit deutscher Gründlichkeit gemauert. Die Sektorengrenze ist das geworden, was sich Ulbricht unter einer Staatsgrenze vorstellt.
Am Tag zuvor werden in West-Berlin 3.290 Flüchtlinge gezählt. Das entspricht der Zahl vor dem Volksaufstand vom 17. Juni 1953.
Und Ulbrichts Motivforschung kommt zu folgendem Ergebnis.
Die Hetze der amerikanischen RIAS-Sendung und der Bonner Regierung nutzt die Schwächen mancher Menschen aus. Manche denken nur an ein Motorrad, an ein Kofferradio, an ein Fernsehapparat oder nahtlose Strümpfe. Diese glauben, sie können sie in Westdeutschland leichter erwerben als wie hier. Was die ehemaligen Bürger der DDR betrifft, die Menschenhändlern in die Hände gefallen und den Weg ins Ungewisse gegangen sind, so möchte ich über die Mehrzahl von ihnen sagen, ich rede von der Mehrzahl nur, nicht von allen. Wir werden ihnen noch vergeben, denn sie wussten nicht, was sie tun.
Und von jetzt an versiegt der Flüchtlingsstrom fast völlig. Die Fluchtwege sind dicht.
Das Tor ist zu.
Und Ulbricht sagt,
hier am Brandenburger Tor hat die erste deutsche Arbeiter- und Bauernmacht, haben die Arbeiterklasse der DDR und ihre Verbündeten die Weichen für den Frieden gestellt.
Was Gerhard Eisler veranlasst, seinen Dank zu formulieren.
Wir werden es dem Genossen Ulbricht, Khrushchev, den ganzen führenden Politikern des Warschauer Pakts, unserer ganzen Regierung danken, dass sie die Energie, die Voraussicht und den Mut gehabt hat, diese Maßnahmen im Interesse aller Deutschen durchzuführen.
In der Bundesrepublik ist die Bestürzung groß. Die Berliner überläuft Gänsehaut im August, dann packt sie Zorn angesichts der Mauer. Im deutschen Fernsehen geben sich Dr. Adenauer und Dr. von Brentano dieses Interview.
Wir haben uns über die möglichen Maßnahmen, die wir gemeinsam zu ergreifen haben, unterhalten. Ich möchte die Entscheidung nicht vorausgreifen. Aber ich glaube, ich kann nach diesem Gespräch ohne weiteres schon feststellen, dass wir, genau wie wir in Paris über alle Fragen einig geworden sind, auch über die Maßnahmen einig werden, die wir gegenüber diesem Rechtsbruch, dieser Verletzung des Vier-Mächte-Status, die wir gegenüber diesen ungeheuerlichen Maßnahmen ergreifen, die in der Tat die ganze Sowjetzone einschließlich des Ostteils von Berlin in ein großes Konzentrationslager verwandelt haben.
Die NATO wird sich natürlich auch noch mit der Frage beschäftigen.
Wir haben uns ausdrücklich darüber unterhalten, dass wir bereits jetzt den ständigen Rat der NATO, den Generalsekretär, informieren. Ich rechne damit, dass der ständige Rat der NATO sich dann morgen in Paris mit den Vorschlägen unterhalten wird, die Arbeitsgruppe ausarbeitet. Und vielleicht kann ich Ihnen morgen Abend schon berichten über die Ergebnisse dieser Beratungen.
Ich habe das Kabinett zusammengerufen auf morgen Vormittag zu einer Sitzung, um die ganze Frage zu erörtern. Ich möchte aber auch zum Schluss unserer heutigen Unterredung, und ich hoffe, Sie stimmen mit mir darin überein, sagen, zu einer Panikstimmung besteht gar kein Anlass, aber wir werden diese ernste Situation zusammen mit unseren Verbündeten meistern.
Ich glaube, Sie haben vollkommen recht. Zu einer Panikstimmung besteht bestimmt kein Anlass. Wir müssen diese Maßnahme als einen Teil des Nervenkriegs betrachten und ich glaube, der Westen wird diesen Krieg, diese Auseinandersetzung wieder durchstehen, solidarisch und geschlossen.
Das ist doch meine Überzeugung.